HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe der Sendung Himmel und Erde am Karfreitag. Der Karfreitag ist der stille Feiertag und auch in der Kirche ein Tag der leisen Töne. Keine Glocken, kein Gesang. Die leisen Töne gehen in einer lauten Gesellschaft oft unter, sie sind aber bedeutsam. In der Musik ergibt das Zusammenspiel der leisen und lauten Instrumente erst das große Ganze. Und auch im Alltag lohnt es sich, den leisen Menschen zuzuhören. Die Introvertierten werden häufig unterschätzt. Die leisen Töne, also Thema bei Himmel und Erde in HR Info. Karfreitag ist für die Christen der Tag, an dem sie der Kreuzigung Jesu gedenken, also ein stiller Feiertag, und das zeigt sich auch im öffentlichen Leben. Es gilt ein Tanzverbot, bestimmte Filme dürfen nicht gezeigt werden und auch in der Kirche ist es stiller als sonst. Bruder Paulus Terwitte ist Kapuziner im Frankfurter Liebfrauenkloster. Ich habe ihn gefragt, was ist am Karfreitag anders und was ist leise?
In der Kirche ist keine große Messfeier, wie wir sagen, sondern eine ganz eindrückliche Liturgie, in der die Orgel schweigt, in der es einen stillen Einzug gibt. Der Priester wirft sich vor den Altar hin. Es wird eine lange Leidensgeschichte vorgelesen aus dem Johannesevangelium und dann gibt es eine Prozession zu dem Kreuz, das vorne feierlich aufgestellt wird und die einzelnen Gläubigen verneigen sich in Stille vor diesem Kreuz im Gedenken an den Tod Jesu an einem Freitag 15 Uhr, so sagt die Tradition.
Mhm. Was bedeutet dieser Feiertag für Sie gerade in diesem Jahr angesichts des Krieges? Wie still ist dieser Feiertag für Sie persönlich?
In der Welt ist ja öfter mal eine ganz große Stille. Ich weiß das als Seelsorger, wenn jemand eine große persönliche Katastrophe erfahren hat, der Tod eintritt, eine schwere Krankheit, eine Trennung bevorsteht oder viele Menschen haben keinen Kontakt zu ihren Kindern, da bleibt das Telefon monatelang still. Das sind Katastrophen und natürlich sehe ich auch in die Welt hinein, sehe den Krieg in der Ukraine, sehe den Krieg in Syrien, sehe hungernde Kinder in Afrika, sehe Umweltkatastrophen. Es gibt so viele Gründe, wo wir einfach sagen, was soll man da noch sagen? Da kann man nur noch still werden.
Also die Stille der Ausweglosigkeit, des nichts mehr tun Könnens, im Grunde des Todes, ja, aber ja, das ist ja dann im Grunde ausweglos, oder?
Genauso feiert das auch der Karfreitag. Er sieht Jesus am Kreuz und es folgt dann der Karsamstag. Das ist ja ein Tag, der vor lauter Ostereinkäufen und Geschäftigkeiten und Putzen und sonst was völlig untergeht. Aber eigentlich ist der Karsamstag der zweite österliche Tag. Da findet in der Kirche überhaupt nichts statt. Da ist eigentlich die große Totenruhe Jesu. Jesus liegt im Grab. Es ist der siebte Wochentag. Am siebten Tag ruhte Gott, der Schöpfer, und sein Sohn ruht auch am siebten Tag. Und dann, ja endlich, dann kommt der Weg in die Nacht, wie so oft im Leben. Und in dieser Nacht wird das Osterfeuer angezündet. Und Christen bekennen dann mit dem Einzug der Osterkerze, mit der kleinen Flamme, die in die große dunkle Kirche geht, Gott ist stärker als alle Dunkelheiten. Er hat Jesus von den Toten erweckt. Es werden Lichter verteilt und dann endlich, endlich, endlich das Halleluja.
Mhm. Bruder Paulus, wie wichtig sind die leisen Töne in Ihrem Klosterleben? Wie viel Stille braucht der Glaube bei Ihnen?
Bei uns braucht der Glaube tatsächlich diese Stille. Darum haben wir mitten am Tag eine Unterbrechung und sind eine Viertelstunde gemeinsam in der Stille. Wir halten in unseren Gebetszeiten die Stille. Und auch wenn wir vom Gebet zum Essen gehen, dann bleibt es still. Wir wollen da nicht unterwegs schwätzen. Es soll nachschwingen. Mhm. Die Stille ist für uns notwendig, dass wir immer wieder Kontakt aufnehmen zur Quelle von allem, was in der Welt Lärm macht, was lebendig ist. Denn aus der Stille heraus wurde die ganze Welt geboren. Die Stille ist die Erinnerung daran, dass irgendwann mal nichts war. Und dann auch, irgendwann werden wir wieder zu einer großen Ruhe und zu einer großen Stille finden, zu einem großen Frieden. Es ist auch eine Ankündigung, dass irgendwann einmal das ganze Lärmen und das ganze Geschrei ein Ende hat.
Mhm. Wir hören immer wieder mal davon, dass Gottes Stimme eine leise Stimme ist. Was ist damit gemeint, Bruder Paulus?
Damit ist eigentlich gemeint, dass in den großen Tönen, im Rauschen, im Regen, in der Musik, in Ansprachen, in Gesprächen, dass es da drin eine Stimme gibt, die sich an uns wenden will und uns immer neu wieder zur Mitte des Lebens führen will. Für mich ist diese Rede von der Stimme Gottes eigentlich die Rede davon, dass in allem eigentlich eine Mitteilung steckt, du sollst leben. und in allem eine Mitteilung steckt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Diese letzte Stille wird eine erfüllte Stille sein. Dieses Ruhe in Frieden, das hört sich so an, als ginge es da irgendwie um einen ruhigen See, aber das Wort Frieden meint hier eigentlich lebendiges im Frieden sein in der Liebe Gottes.
Mhm. Es gibt ja die Geschichte von dem Propheten Elia in der hebräischen Bibel im Alten Testament, der da in seiner Höhle sitzt und eine Gotteserfahrung macht und da kommt Gott vorbei oder zumindest hört er den Donner und das Lautstärke, das laute Brausen und plötzlich gibt es da so ein leises Säuseln und darin ist eigentlich Gott. Was will uns diese Geschichte sagen?
Dass wir fähig werden müssen, die Stille auszuhalten. Das ist für viele, die zu Hause sitzen und wo es ganz still ist und die das Radio brauchen, dass überhaupt irgendetwas passiert, kaum vorstellbar, dass Stille etwas ist, das wirklich zu einer neuen Tiefe führt. Für viele ist das eine Belastung, Totenstille, Totenruhe, so empfinden das viele Menschen. Und da kann ich nur einladen, nochmal neu wieder Ja zu sagen zur Stille, sich vorzubereiten auf die Stille, sich morgens mal hinzusetzen, die Hände zu öffnen, den offenen Himmel zu sehen, der da oben ganz still einfach sich öffnet und in meinem eigenen Herzen zu spüren, dass da ganz viel drin ist, was nach außen gehen will. Und ich mache dann die Erfahrung, dass dann auch eine Antwort kommt. Nicht, dass ich etwas höre, aber ich habe das Gefühl, ich trete in eine lebendige Kommunikation mit der ganzen Schöpfung und natürlich auch mit ihrem Schöpfer.
Mhm. Die leisen Töne am stillen Feiertag heute am Karfreitag sind Sie eher mal zu hören. Bruder Paulus ist Kapuziner im Kloster Liebfrauen in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Mach die Musik leiser. Das ist eine klassische Elternanweisung meiner Kindheit. Schließlich hatte man sich damals an den kleinen Kassettenrekorder eine laute Lautsprecherbox eigens gebaut und dann eben die Lieblingsmusik auch entsprechend laut abgehört. Aber gute Musik, die muss nicht laut sein. Manchmal sind es gerade die leisen Töne, die uns das Herz öffnen. Und die hohe Kunst eines Musikers und einer Musikerin besteht darin, mit notorisch lauten Instrumenten auch leise zu spielen und eindringlich. Und auch mit den leisen Instrumenten, wie der Harfe zum Beispiel, Gänsehaut zu erzeugen. Andreas Heigen über die leisen Töne im Gespräch mit Musikerinnen und Musikern des HR-Symphonieorchesters.
In Prélude à l'après-midi d'un faune von Debussy zum Beispiel spielt die Flöte eine schöne Melodie und die Harfe hat ein schönes Arpeggio. Und das bringt eine Farbe, die uns in eine andere Welt bringen. Weil die Harfe kann durch ein Glissando ganz, ganz viele Harmonien zeigen. Ja, es ist ein leiser Klang, was einen Raum füllen kann.
Sagte Anne-Sophie Bertrand, die Harfenistin des HR-Sinfonieorchesters. Die Harfe kann sehr leise, aber auch laut und gewaltig sein, erklärt sie. Eine Konzertharfe hat einen großen Tonumfang, fast so groß wie ein Klavier. Das macht sie sehr farben- und facettenreich, sagt die Musikerin, die in Paris geboren ist. Die ruhigen Klänge der Harfe, sie können zauberhafte oder ja sogar Gänsehautmomente entstehen lassen.
Zum Beispiel am Ende des Schostakowitsch 5. Symphonie, im Adagio, im dritten Satz, ganz am Ende hat man Celesta und ein Flageolett von der Harfe im Unisono. Und alles in still. Und diese Stille im Raum und dann nur diese paar Töne, das ist ein sehr leiser, sehr starker Moment. Und man muss das in sich haben, glaube ich. Und vielleicht ist das ein Teil von meinem Charakter.
Ein starker Moment für einen Schlagzeuger ist das, wenn so richtig die Fetzen fliegen, könnte man meinen. Konrad Graf empfindet das anders. Er ist der Solo-Schlagzeuger und stellvertretende Solo-Pauker im Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks. Er betont, Schlaginstrumente wie Pauke, Trommeln und Becken müssen nicht zwangsläufig laut gespielt werden.
Naja, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Schlagzeug kann sehr, sehr laut sein. Also ich glaube, als jüngerer Mensch war ich stolz darauf, wie laut ich spielen kann. Heute bin ich stolz darauf, dass ich beides kann. Ich bin auch stolz darauf, dass ich, glaube ich, sehr leise spielen kann.
Ein klassisches Beispiel sei der Bolero in der 7. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Das Orchester spielt zuerst monumental, dann wird es nach und nach immer leiser.
Und in diese Stimmung fängt der Trommelspieler an, den Bolero zu spielen. Wahnsinnig leise und auch sehr lange wahnsinnig leise. Das finde ich hochgradig spannend.
Für den Solo-Pauker ist es aber noch mehr. Leise bedeutet für ihn immer auch Besinnung und
die Möglichkeit, dass überhaupt was entstehen kann. Also und auch die Lust auf neue Klänge zu erwecken.
Die leisen Töne machen die Musik. Andreas Heigen hat uns das dargestellt. Hier ist hr Info Himmel und Erde am Karfreitag. Wir hören heute genau hin auf die leisen Töne. Der Frankfurter Schriftsteller Jürgen Roth hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Leise Leute. Und da sind wir natürlich hellhörig geworden. Jürgen Roth, der Titel des Bandes heißt Leise Leute. Wer sind denn in diesem Erzählband, in diesen 22 Kurzgeschichten, die leisen Leute?
Ja, das sind überwiegend Figuren, von denen man eigentlich gar nicht weiß, wer sie sind. Und das war die tragende oder leitende Idee, dieses Buch zu schreiben. Denn heutzutage wird ja ständig über Menschen geurteilt, gerichtet, werden Meinungen verbreitet. Und es ist dieser Erzähler in diesen 22 Geschichten versucht, sich immer diesen Figuren anzunähern, ohne ihnen zu nahe zu treten. Mhm. Also er will keine Meinungen kundtun, sondern versucht das Geheimnis dessen, was in jedem Individuum ist, auch als Geheimnis zu belassen. Mhm. Also deswegen erfährt man über diese Menschen eigentlich gar nichts. Es wird auch nicht psychologisiert, es wird nicht gedeutet, sondern es wird beschrieben. Mhm. Und darum ging es mir eigentlich.
Ja. Wie äußert sich denn deren leise Sein? Auf welche Art sind die leise?
Ja, manche sprechen gar nicht und manche sprechen sehr, sehr viel. Und es gibt ja auch so Vielsprecher, die man beispielsweise in Kneipen kennenlernt oder die vor sich hin monologisieren. Aber man lernt sie im Grunde genommen nie kennen. Und heute glauben wir ja immer, dass wir Menschen ausleuchten könnten durch Expertenwissen, durch Fachleute und so weiter und so fort. Nein, jeder Einzelne ist ein Mirakulum für sich und die meisten schweigen dann, auch wenn sie sehr viel reden.
Was interessiert denn Sie, also jetzt nicht den Erzähler, sondern Sie, den Autor, an den leisen Leuten? Was fasziniert Sie an denen?
Ja, ihr je eigensinniger Weltzugang, also ihre Sicht auf die Welt, die in jedem einzelnen Menschen eine jeweils andere ist. Also wir können nicht sagen, die Welt ist so und so. Sie funktioniert nicht auf physikalischen oder mechanischen Gesetzen, sondern in jedem einzelnen Menschen ist so etwas wie ein Geheimnis verwoben. Und dem kann man sich nur annähern. Mhm. Und das kann man nicht auflösen. Und darum geht es eigentlich, dass die Geschichten enden ja, versickern ja meistens in nichts. Also warum läuft der Nachbar 16 Jahre lang an mir vorbei und grüßt mich nie, die eine Geschichte? Oder warum redet der andere ununterbrochen, ohne dass man über ihn wirklich etwas erfährt, was ihn umtreibt, was in seinem Innersten wirklich vonstatten geht? Das ist eigentlich das, was ich versucht habe zu beschreiben. Und eine kleine Mauer auch, um den Einzelnen zu ziehen. Also seine Freiheit besteht darin, dass er sich nicht preisgeben muss.
Mhm. Der darf einfach so sein und sie lassen den auch. Aber andererseits sind diese Menschen, die sie ja doch auch im Grunde von außen nur beschreiben können, dann auch Menschen, in die sie ganz viel hineinprojizieren können. Also das ist ja doch auch eine Spielwiese für die Fantasie dann, oder?
Unbedingt, unbedingt. Ich meine, nicht anders können wir der Welt begegnen. Wir machen uns ständig Vorstellungen darüber, was die Welt ist, indem wir Menschen begegnen, die wir nicht verstehen. Und wir versuchen, sie permanent zu interpretieren und bauen uns daraus unsere Weltansicht zusammen. Und mehr können wir über die Welt nicht sagen. Es ist ein permanenter Interpretationsvorgang. Und es gibt nichts, was man sagen kann, da so und so ist es, sofern wir mit Menschen zu tun haben. Was Naturgesetze anbelangt, also dass der Apfel vom Baum nach unten fällt, das wissen wir. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist ein großes Rätsel.
Also die Sympathie für die leisen Leute, die ist Ihnen wichtig und denen auch sozusagen ein Sanktuarium zu bauen. Sind es dann auch meistens die kleinen Leute?
Das sind die kleinen Leute, in der Tat. Und ich habe die Erfahrung vor allem in den vergangenen 2 Jahren gemacht, dass wenn man dann mit großen Schweigern zum Beispiel an einer Frankfurter Trinkhalle steht, die einem durch ihr Schweigen mehr mitteilen als die Leute, die wissen, was man jetzt zu meinen habe, was die verkündete Meinung ist, die pressemedial promovierte Meinung. Also das sind Gesten oft, Handgesten, das ist Mimik, das ist, sind Kleinigkeiten, die leider unter die Räder kommen, unter diesem Meinungsregime. Und diese Leute meinen nichts, die haben etwas zu sagen oder eben nichts zu sagen. Und wenn sie nichts sagen, sagen sie etwas. Das klingt jetzt vielleicht etwas kryptisch, was ich jetzt versucht habe zu formulieren, aber ja, das ist der Versuch. Also es ist schwierig, das Leben ist schwierig.
Ich vermute, man kommt an solche leise Menschen innerlich auch nur heran, wenn man selbst eher ein leiser Typ ist, oder? Wie würden Sie sich selber einschätzen?
Das darf ich natürlich gar nicht sagen. Nein, ich neige mitunter schon sehr zur lauten Rede und schäme mich oft dafür. Aber in der Tat ist das Zuhören etwas, was man wieder lernen sollte. Es wird heute wenig zugehört und wenig auf die leisen Töne geachtet, wie Leute sprechen, wie sie sich bewegen, wie sie sich auf eine Bank setzen, wie sie an der Trinkhalle stehen. Das kommt alles ein bisschen unter die Räder und ich selber neige mitunter dazu, das auch nicht mehr wahrzunehmen. Deswegen ist das vielleicht auch so eine Form von Selbstdisziplinierung, das aufzuschreiben.
Und zwar in einem kleinen Erzählband. Jürgen Roth, Schriftsteller in Frankfurt am Main, hat diesen Erzählband geschrieben mit dem Titel Leise Leute und warum die ihn gereizt haben und warum er die glaubt, damit auch ein bisschen schützen zu können. Das hat er uns erklärt. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
HR Info. Himmel und Erde.
HR Info am Karfreitag, dem leisen Feiertag am Auftakt zum Osterwochenende. Leisetreter haben ja keinen guten Ruf unter Menschen, weil sie nicht gern für andere eintreten und nicht gern auftreten. Im Tierreich können Leisetreter aber den entscheidenden Vorteil haben, wenn es darum geht, unentdeckt zu bleiben. Vaya Stavrianos bringt uns ein paar besonders beeindruckende Beispiele vor das innere Auge.
Schon im Roman Das Dschungelbuch ist Shere Khan, der Tiger, der uneingeschränkte Herrscher. Warum? Weil er es am besten kann, das Jagen. Er ist der, den die Tiere deshalb am meisten fürchten. Mit Recht, meint Anni Fuchs vom Katzendschungel im Zoo Frankfurt, denn
der Tiger geht ja alleine im Grunde genommen auf die Jagd, lebt eigentlich in einem Dickicht. Deswegen ja auch die Streifen, er ist kaum zu erkennen. Selbst bei uns beim schönsten Wetter, wenn er hinter einem Bambus ist, rennen wir rum und sehen ihn nicht liegen. Ne? Und wenn er dann hinter einem Bambus läuft, hinter den Pflanzen ist er wirklich kaum wahrzunehmen.
Nicht nur seine Tarnung und natürlich die weichen, lautlosen Sohlen helfen ihm, sondern auch Strategie und Schleue.
Wir achten natürlich dann auch drauf, wo kommt der Wind her, dass die Huftiere, die sie jagen, nicht riechen. Sie kommen genau von der Seite, wo der Wind zur Katze geht. Nicht, dass das Huftier das Raubtier vorher riecht. Ja, die sind schon sehr, sehr schlau.
Nicht nur Raubtiere wie die verschiedenen Wildkatzenarten sind geräuschlos unterwegs. Auch solche, denen man es gar nicht zutraut. Wie zum Beispiel dem Trampeltier, meint Biologin Tanja Spengler vom Opel Zoo in Kronberg.
Eigentlich passt der Name gar nicht so gut, weil die sind relativ leise unterwegs auf ihren Hufen. Die haben so Spielensohlen und das bedeutet, wenn die jetzt im Sand laufen, hört man die eigentlich auch fast gar nicht. Die Füße verbreitern sich dann beim Auftreten. Und wie gesagt, also Trampeltier in diesem Sinne fast eigentlich gar nicht so, wie wir das denken.
Und auch ein anderer Riese ist erstaunlich leise unterwegs, der Elefant. Und das bei einem unglaublichen Gewicht.
Elefanten sind unglaublich leise. Also wir sagen immer, es hört sich ein bisschen an, wie wenn man auf Schnee läuft. So ein ganz sanftes Knirschen. Und es ist wirklich verwunderlich, ne? Wenn die so 4 Tonnen, teilweise die Bullen bis 7 Tonnen schwer sind und die trotzdem so leise wirklich durch die Gegend laufen. Unglaublich.
Warum das so ist, hängt mit seinen Füßen zusammen.
Wir haben einmal so eine relativ dünne Fußsohle und dann haben wir ein ziemlich dickes Bindegewebspolster. Das heißt 10 Spitzengänger, also vorne, der Hauptdruck ist eigentlich vorne auf den Zehenspitzen und deswegen eben dieses dicke Polster, damit das schön abgefedert wird.
Nicht nur auf leisen Sohlen geht es in der Natur zur Sache, auch auf leisen Schwingen. Eine besondere Künstlerin ist die Eule.
Die haben nämlich ganz spezielle Federn. Wenn man sich die Feder etwas genauer anguckt, dann ist sie so ein bisschen ausgefranst. Und das bedeutet, wenn die also hin und her geschwungen wird, gibt es wirklich kaum ein Geräusch. Also wir können das gar nicht hören.
Hier ist HR Info, Himmel und Erde am Karfreitag, an dem stillen Feiertag. Und wir schlagen auch thematisch hier leise Töne an. Mensch, geh doch mal aus dir raus. Das ist so ein Satz, den introvertierte Menschen im Laufe ihres Lebens oft zu hören bekommen. Also Menschen, die eher leise auftreten, sich im Hintergrund halten, statt in den Vordergrund zu stürmen und eben lieber zuhören als reden. Für diese leisen Menschen ist Silvia Löken Ansprechpartnerin und Expertin. Sie ist Coach und Autorin und selbst introvertiert, also ein Intro, wie sie sagt. Ich habe sie gefragt, wie leise sind denn leise Menschen und woran erkennt man sie?
ja, nicht unbedingt an der Zahl der Worte, die sie machen. Allerdings erkennt man sie daran, dass sie oft nach innen gehen und sich so ihre Gedanken machen und erst dann was sagen, wenn sie das auch vorher getan haben.
Mhm. Sie gehören ja selbst zu den Introvertierten, ja. Frau Löken. Würden Sie manchmal gerne raus aus Ihrer Haut?
Überhaupt nicht. Ich glaube, diese Frage setzt auch voraus, dass das ideale Muster ist, so zu sein wie eine extrovertierte Persönlichkeit. Nur, wenn wir bedenken, dass Intro und Extrovertierte in jeder Bevölkerung ungefähr ausgewogen vorkommen, dann sind wir Intros ja auch keine bedrohte Tierart, sondern einfach ganz normale Persönlichkeiten.
Mhm. Wo sehen Sie denn so die positiven Seiten, die Stärken der introvertierten Menschen?
Es gibt verschiedene starke Seiten, die inzwischen auch von der Wissenschaft gut bestätigt sind. Zum Beispiel haben viele leise Menschen die Gabe der Beharrlichkeit. Die können also dicke Bretter bohren, ohne gleich müde zu werden oder frustriert. Können sich fokussieren und konzentrieren. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass die meisten Nobelpreistragenden Intros sind und eben keine Extrovertierten. Mit Ausnahmen. Also Extros können auch Nobelpreisträger werden, aber eben nicht so oft.
Mhm.
Und dann fällt es in der Brandung sein, vertrauenswürdig sein, Sicherheit bieten. In den heutigen Zeiten sind das Eigenschaften, die sind doch toll.
Mhm. Man darf es nicht mit Depression verwechseln, oder?
Überhaupt nicht. Die Depression ist ein Krankheitsbild. Introversion ist wie Extroversion eine Persönlichkeitsausprägung und hat mit krank gar nichts zu tun.
Mhm.
Auch nicht schüchtern. Es gibt extrovertierte Schüchterne. Das denken viele nicht, gibt es aber tatsächlich.
Sie sagen, leise Menschen werden unterschätzt. Wobei und wo zeigt sich das?
Wenn Extrovertierte von Introvertierten weniger annehmen, als sie tatsächlich dann auf die Straße bringen, dann wäre das so ein Unterschätztsein. Und auch das setzt wieder voraus, dass Extros ihre Art der Kommunikation für die einzig wahre halten. Aber nehmen wir mal an, es könnte ja sogar ein Vorteil sein, unterschätzt zu werden. Wir haben 16 Jahre lang eine introvertierte Bundeskanzlerin gehabt und ich glaube, die ist unter anderem auch deswegen so erfolgreich gewesen, an der Macht zu bleiben, an die Macht zu kommen, weil viele Menschen sie einfach unterschätzt haben.
Mhm.
Und jetzt haben wir schon wieder einen introvertierten Bundeskanzler und wenn Unterschätzen dazu führt, dass wir in spannende Positionen kommen, ist das doch gut.
Und es muss gar nicht so sein, dass die Introvertierten unbedingt zu Extrovertierten werden, schließe ich aus dem, was Sie sagen.
Überhaupt nicht.
Mhm.
Da wir gerade bei Prominenten sind, von den Rolling Stones, Keith Richards und Charlie Watts sind ausgesprochene Introvertierte. Und ganz ehrlich, die haben es auch ganz schön krachen lassen immer.
Mhm. Das geht zusammen offensichtlich.
Das geht zusammen, wenn man das will.
Leise Menschen, starke Wirkung heißt eines Ihrer Bücher. Was brauchen denn die Intros, um stark wirken zu können?
Ich bin von einer Sache überzeugt, egal ob wir introvertiert oder extrovertiert sind. Es geht darum, dass wir unsere eigene Persönlichkeit kennenlernen. Und je besser wir das mit Absicht tun, was wir auch sind, umso stärker ist unsere Wirkung. Das kann man gut erkennen an Menschen, die von ihrer Wirkung leben, nämlich an Schauspielerinnen und Schauspielern. Wenn wir introvertierte Menschen auf der Bühne sehen, wie oder vor der Kamera, Keanu Reeves, Emma Watson, Glenn Close, Clint Eastwood, die haben ja schon eine Wirkung, ne?
Mhm.
Und ich bin überzeugt davon, die haben deswegen diese Wirkung, weil sie wissen, wer sie sind.
Das heißt also, die eigenen Stärken zu stärken und sich ihrer bewusst zu sein, das wäre der Schlüssel dann zur Wirkung.
Ja, mhm. Und daneben kann man noch etwas Kommunikation üben. Was grundsätzlich nicht so günstig ist, ist, wenn wir als Intros versuchen, wie Extrovertierte zu sein. Erstens wirkt das meistens nicht so wahnsinnig authentisch, wenn wir aus einer Torte springen. Und zweitens tut uns das auch nicht besonders gut. Es macht uns müde. Und deswegen ist es gut, lieber so zu kommunizieren, lieber so auf andere zuzugehen und auf unsere Arbeit, wie es zu unserem Intro-Sein auch gut passt.
Mhm. Sie haben eben schon als leise Persönlichkeiten oder introvertierte Persönlichkeiten Ex-Kanzlerin Merkel und Kanzler Scholz genannt. Wie ist das bei den Führungskräften, bei den Chefinnen und Chefs? Können die sich denn überhaupt durchsetzen und Gehör finden?
Unbedingt. Auch hier gilt, wenn Sie wissen, wer Sie sind und Ihren eigenen Stil entwickeln. Wenn wir sehr erfolgreiche, überragende Führungskräfte ansehen, die introvertiert sind, also Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer, oder Bill Gates, das sind alles Menschen, die sehr erfolgreich riesige Teams und riesige Unternehmen geführt haben oder führen. Und es gibt dazu sogar einschlägige Studien, die sagen, introvertierte Führungskräfte führen tendenziell anders als extrovertierte und in bestimmten Bereichen sogar um einiges erfolgreicher.
Silvia Löken, Sie kümmern sich stark um diese leisen Menschen und haben ein weiteres Buch angekündigt für den nächsten Monat. Leise Menschen, starke Worte. Das sind mal zwei Stichworte, die sich so auf den ersten Blick widersprechen eigentlich.
Eigentlich nicht. Es gilt wieder, das Meine zu finden. Das ist ein Kommunikationstraining speziell für leise Menschen. Und ich gehe darin in Situationen, die wir Introvertierte üblicherweise als nicht so spaßbehaftet sehen. In einen Raum voller Unbekannter reinkommen zum Beispiel, in ein Konfliktgespräch reingehen, mir in einem Meeting Gehör verschaffen. Das ist etwas, das fällt Introvertierten manchmal nicht so leicht. Und in dem Buch dreht es sich um Strategien, wie ich auf leise Weise genau dazu komme, meine Ziele in diesen Bereichen zu erreichen.
Auf jeden Fall stehen Sie auf der Seite und an der Seite von diesen leisen Menschen. Das spürt man Ihnen also sofort ab. Was möchten Sie denn diesen Menschen, die Ihnen so wichtig sind, eigentlich mit auf den Weg geben?
Da zitiere ich tatsächlich eine Extrovertierte, nämlich die amerikanische Sängerin Dolly Parton. Die hat mal was sehr, sehr Cooles gesagt, nämlich "Find out who you are and do it on purpose." Auf Deutsch, finde raus, wer du bist und dann, lieber leiser Mensch, tu's mit Absicht.
Schön, wunderbarer Spruch. Leise Menschen, starke Wirkung. Silvia Löken hat mehrere Bücher über introvertierte Menschen geschrieben. Sie bezeichnet sich selbst als Intro und ist Expertin auf diesem Gebiet, als Beraterin und als Autorin. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister, heute mit einer Feiertagsausgabe zum Karfreitag, dem stillen Feiertag. Und da haben wir uns um die leisen Töne des Lebens einmal gekümmert. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen, einen stillen Feiertag und dann noch frohe Ostertage mit HR Info.